Predigtext für den heutigen Tag steht in 1. Petrus 2, Vers 21 bis 25. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. In dem Predigtext, da kommt Jesus als unser Vorbild in den Blick. Es ist so, dass es Leute gibt und Leute gab, auch in der Theologie, die sind der Meinung gewesen, dass das eigentlich die entscheidende Bedeutung von Jesus sei. Jesus, unser Vorbild. Der Philosoph Immanuel Kant zum Beispiel, das war sein Jesusbild, das er gesagt hat, Jesus ist unser Vorbild. Und das hat für ihn gereicht, Jesus als Vorbild. Manche haben es dann ein bisschen umgedeutet und haben gesagt, er ist ein Urbild. Das hört sich irgendwie vornehmer an. Das wäre so die Vorstellung, Jesus ist so ein Modell, wie man sich als Mensch verhalten soll und an diesem Modell orientiert man sich. Können wir uns da vorstellen, eine Skulptur, das ist das Original und dann gibt es die Nachbildung. Hört sich besser an, ist im Prinzip aber genau das Gleiche. Auch hier in der Bibel gibt es Jesus als Vorbild. Aber ganz wichtig ist, wenn man genau in den Text reinschaut, dass dieses Jesus als Vorbild immer eingebettet ist in das, was Jesus für uns getan hat. Der Petrus formuliert so und sagt, bevor er die ganze Geschichte nennt, Jesus als Vorbild, Jesus litt für uns und er schließt den Abschnitt dann wieder ab, damit, dass er Jesus als den Hirten eurer Seelen und als den Beschützer von uns darstellt. Das ist was ganz Wichtiges, weiß man von einer Gedichtinterpretation. Am Anfang und am Schluss, da stehen manchmal die wichtigen Dinge, das ist die Klammer. Also in der Klammer, Jesus leidet für uns und Jesus beschützt uns, er ist unser Hirte. In dieser Klammer von dem, was er für uns tut, befindet sich dann das andere Jesus als unser Vorbild. Man muss also immer zunächst fragen, was hat Jesus für mich getan oder was tut er aktuell für mich? Und erst im zweiten Schritt, was soll ich tun? Die Bändele, die wir auch im Konfirmandunterricht mal besprochen haben, viele kennen es, what would Jesus do, was würde Jesus heute machen? Das ist eine wichtige Frage, aber es ist immer die zweite Frage. Die erste Frage ist, was hat Jesus für mich getan? Er ist für mich gestorben und er beschützt mich. Und dann heißt die zweite Frage, was soll ich tun und wie wird Jesus sich in meiner Situation verhalten? Außerdem ist zu bedenken, wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, dass wir immer auf dem Weg zu ihm sind. Es gab ja auch Leute, die irgendwann gesagt haben, ich bin jetzt eigentlich so vollkommen wie Jesus. Vielleicht ist auch jemand unter uns, der das jetzt nicht so sagt, aber der das eigentlich denkt. Der sagt, ich bin eigentlich so in Ordnung, bei mir, da läuft alles auch moralisch immer richtig. Eigentlich bin ich so wie Jesus. Genauso vorbildlich. Das Zeugnis der Bibel ist, wir sind immer auf dem Weg da dazu. Und wir scheitern auch immer wieder. Der Martin Luther hat es dann toll formuliert auf Latein, simul justus et peccator, so ein Spruch können viele, aber wenn sie sonst kein Latein können, das heißt, ich bin gerechtfertigt, aber ich bin trotzdem noch ein Sünder. Der Petrus wählt hier eine ganz tolle Formulierung für dieses, ich bin gerechtfertigt und dennoch Sünder. Er sagt nämlich, wir sind für die Sünde tot. Obwohl wir immer wieder was falsch machen und immer wieder sündigen, sind wir für die Sünde tot. Das heißt, wir sind nimmer die Angestellten der Sünde, wir erhalten unser Gehalt nimmer von diesem Arbeitgeber Sünde. Die Sünde kann mit uns nichts mehr anfangen. Auch wenn wir einen Fehler begehen, wenn wir was falsch machen, hat die Sünde und hat der Teufel nichts mehr von uns. Sünde, könnte man vielleicht so erklären, das eine wäre, dass ich mich nur um mich selber drehe. Das hat man klassisch in der Theologie dann so formuliert, das ist der in sich selbst verkrümmte Mensch. Wir wollen alle nicht verkrümmt sein, deshalb geben wir uns Mühe mit unserem Rücken, dass man den nicht zu sehr belastet. Niemand will körperlich verkrümmt sein und selbst wenn wir es da sind, ist es nicht so schlimm, wie wenn wir geistlich verkrümmt sind. Wenn wir nur in uns selber reinschauen und es immer nur um uns geht. Das wäre der eine Ausdruck der Sünde und der andere wäre, dass wir von anderen Menschen oder Ideologien geknechtet sind. Wir sind nicht mehr frei, sondern wir ordnen uns anderen Menschen unter. Ich denke, das will eigentlich niemand sein. Wir wollen alle frei sein und nicht die Untertanen von anderen. Und trotzdem sind es manche Menschen. Und für uns gilt jetzt, wenn wir zu Jesus gehören, dann kommt es zwar vor, dass wir uns manchmal von anderen unterdrückt fühlen. Oder es kommt vor, dass der Egoismus uns beherrscht, aber wir gehören da nimmer dazu. Wir sind frei von anderen Mächten und anderen Menschen und wir sind frei von unserer Selbstsucht. Wir sind frei von der Sünde. Wir sind, finde ich eine tolle Formulierung, für die Sünde tot. Wir spielen keine Rolle mehr in dem Reich der Sünde und in dem Reich des Teufels. Und jetzt, wenn das klar ist, wir sind immer auf dem Weg zu dem Vorbild Jesus und wir gehören nimmer auf die Seite des Bösen, sondern zu Jesus, dann können wir uns genauer Gedanken machen, was es eigentlich heißt, dem Vorbild von Jesus nachzufolgen. Als freie und als befreite Menschen können wir uns an Jesus orientieren. In dem Briefabschnitt, da werden ein paar Stichworte genannt. Ich nenne sie mal. Jesus hat nie gesündigt. Er hat nie mit Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, als er beschimpft wurde. Und er drohte nicht mit Vergeltung. Ich glaube, das sind alles so Bereiche, die auch für uns ganz praktisch werden können oder ganz praktisch sind. Das Erste, Jesus hat nie gesündigt, das macht ihn aus. Vielleicht für uns mal die Frage in unser Leben hinein, wenn man sich überlegt, das Doppelgebot der Liebe, wir sollen Gott lieben und wir sollen unseren Nächsten lieben. Wie oft scheitern wir da dran? Wie oft sind wir doch von Hass erfüllt und wollen für andere oder sogar für Gott das Böse? Und dann an Jesus orientiert, was ist gut für Gott, für das Reich Gottes und was ist gut für unseren Mitmensch. Und dann so nach dieser Grundlegung wird es praktischer. Jesus, der hat niemals andere mit Worten getäuscht. Ich finde es ganz großartig bei Jesus, ist mit das, was mich am meisten fasziniert, dass er zu den Leuten seiner Zeit immer ehrlich war. Und dass er denen nichts vorgemacht hat. Er hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann wird es ein steiniger Weg. Das tolle Bild, den Tieren sogar geht es besser, den Vögeln im Himmel und den Füchsen, weil die haben einen Bau oder ein Nest. Denen geht es noch besser, wie denen, die Jesus nachfolgen. So wird keiner werben. Und Jesus, der hat es nicht nötig gehabt, so eine Werbeaktion zu starten, sondern er war ganz offen und transparent mit dem, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und wie wird bei Menschen getäuscht? Wie täuschen wir vielleicht auch mit Halbwahrheiten? Dass wir so nicht ganz sagen, was richtig ist. Wir wissen das als Christen, wir sollen nicht lügen, aber wir gehen so haarscharf an der Wahrheit vorbei. Oder wie taktieren wir, dass wir vielleicht mal was vorenthalten, damit unser Ding durchkommt? Oder wie ist es mit der Steuer? Oder wie ist es in Gremien, wo wir Verantwortung tragen? Oder wie ist es mit Begriffen, wenn wir sie entleeren und neu füllen? Das finde ich, ist gerade so eine Mode, wenn man den Begriff der Toleranz nimmt, das ist ein ganz wichtiger Begriff, dass wir nämlich auch die ertragen, die anderes denken und andere Vorstellungen haben. Und dann nimmt man den Begriff, holt den Inhalt raus und füllt was anderes rein, man soll alles laufen lassen, so wie es halt gerade ist. So empfinde ich das manchmal, dass Begriffe genommen werden, entleert, neu gefüllt. Machen wir das auch? Zum Beispiel Sünde, wenn wir das jemand erklären und denken, oh, der findet es komisch mit der Sünde, dass wir dann alles rausholen und dann irgendwas erzählen. Oder wie ist es mit der Wahrheit? Präsentieren wir die Wahrheit auch scheibchenweise? Das ist ja ein Vorwurf, den man heute Politik macht, vielleicht auch nicht zu Unrecht. dass alles, was so negativ ist, das kommt immer so Stück für Stück. Machen wir es genauso, wenn wir was Schwieriges weitersagen sollen, wenn wirklich unliebsame Wahrheit gesagt werden soll, dass wir so scheibchenweise weitergeben und nicht gleich sagen, was Sache ist. Jesus war anders und das ist seine Orientierung und seine Sündlosigkeit und die soll für uns Vorbild sein, dass wir zur Wahrheit stehen und dass wir dann auch bereit sind, so einen Gegenwind zu bekommen und dass wir uns nicht irgendwie so durchlavieren mit so Halbwahrheiten und anderen Dingen. Das wäre so eine ganz konkrete Geschichte, die der Petrus hier nennt. Jesus, er hat nie mit Worten getäuscht. Und dann geht es weiter. Jesus hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Das finde ich auch was ganz Starkes bei Jesus, wie er das auf sich nimmt, dass alle anderen ihn hassen. Also mich ärgert es, wahrscheinlich geht es den meisten so, wenn uns jemand ans Bein pisst oder wenn er uns was vorwirft, auch noch einen falschen Vorwurf, dann ärgert uns das. Das ist auch das, was uns schlaflose Nächte bereitet. Oft weniger so die anderen Dinge, sondern wenn einer uns Böses will, uns verleumdet, also mir setzt es zumindest sehr zu. Und wie ist Jesus? Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Auch das ist ein Vorbild, eine ganz wichtige Geschichte, dass wir das von ihm lernen, dass wir dann nicht zurückschlagen und sagen, jetzt müssen wir es denen heimzahlen. Etwas anderes ist, dass wir klarstellen, was die Wahrheit ist. Das hat Jesus auch getan. Und was anderes ist auch, dass wir uns für andere einsetzen. Das ist bei Martin Luther sehr interessant. Der schreibt mal an einer Stelle, du sollst nicht dein eigenes Recht verteidigen, aber wenn du in der Verantwortung bist für eine Gemeinschaft oder für eine Gruppe oder wenn du Politiker bist, dann musst du dich für das Recht einsetzen. Bei uns ist es ja oft andersrum, dass wir sagen, so das, was mit den anderen ist, ist mir egal, wenn es um mich geht, dann setze ich mich ein dafür. Es ist andersrum gedacht. Ich setze mich für das Recht der anderen ein und kann selber auch mal damit leben, wenn andere Böses über mich erzählen oder Böse von mir denken. Jesus hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Und damit hängt auch zusammen der letzte Punkt, Jesus erdrohte nicht mit Vergeltung. Das ist ja mit der Kreuzigung, wenn man es anschaut, ein riesiger Rechtsskandal. Das ist ja ein Aspekt der Kreuzigung, dass ein ganz großes juristisches Unrecht auch geschehen ist. Der Pilatus steht da dafür mit dieser klassischen Formulierung, ich wasche meine Hände in Unschuld. Der Pilatus und viele um ihn herum wussten eigentlich, dass es nicht richtig ist, Jesus dem Tod preiszugeben. Er wusste das und trotzdem sagt er, es ist mir wichtiger, dass ich gute Stimmung mache unter dem Volk in Israel und dass ich ein gutes Verhältnis zum Kaiser habe, dass meine Karriere gesichert wird. Das war ihm wichtiger, wie die Wahrheit auszusprechen. Und als der Petrus, der da gesundes Rechtsempfinden hat, würden wir sagen, als er sagt, ich hole mein Schwert raus und haut ihm das Ohr ab, dann sagt Jesus, steck dein Schwert wieder ein. So ist Jesus. Er sagt, ich möchte nicht, wenn mir was Schlimmes passiert, selbst in dieser Extremsituation, möchte ich es nicht heimzahlen, möchte ich nicht Vergeltung üben, sondern ich nehme das auf mich. Der Petrus, der ergänzt das Ganze dann durch eine sehr wichtige Formulierung. Er sagt nämlich, denn Gott ist der Richter und nicht ihr. Das kann uns auch trösten, wenn wir merken, der Glaube wird schlecht gemacht oder wir selber stehen nicht gut da, dass wir sagen, es gibt einen, vor dem sich alle mal verantworten müssen. Und das ist ja ein Teilaspekt, dass Gott die Menschen richtet und dass wir vor ihm Rechenschaft abgeben müssen. Und es ist nicht unsere Aufgabe, Richter zu sein und zu rächen oder gar zum Schwert zu greifen, sondern das ist Gottes Aufgabe. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, wenn man heute an die Auseinandersetzung mit dem Islam denkt, dass es dort Leute gibt, die sagen, wir müssen zum Schwert greifen und uns für irgendwas rächen. Und es ist grundsätzlich die Botschaft vom Neuen Testament, dass wir nicht mit Gewalt irgendwas richten oder rächen sollen. Die Menschen müssen sich vor Gott verantworten und nicht vor uns. Und wenn man das alles jetzt hat, dieses hehre Vorbild, Jesus, der nicht getäuscht hat, der keine Sünde hatte der sich nicht gewehrt hat und der nicht mit Vergeltung gedroht hat. Wie können wir das alles schaffen? Der Abschnitt, ich lese nochmal vor, wie es aufhört. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Die christliche Ethik, das, was Jesus vorlebt, das ist ein ganz, ganz hoher Anspruch. Und an dem Anspruch werden wir immer scheitern. Aber wir haben eine lebendige Beziehung zu dem Hirten. Und deshalb schließt der Text auch nicht mit Forderungen oder mit Vorschlägen, wie wir uns verhalten sollen, sondern mit unserer Beziehung, die wir zu Jesus haben. Dass wir nämlich nicht die verlorenen Schafe sind, die umherirren, sondern einen Orientierungspunkt in Jesus haben. Und dass er als Hirte, das ist eine ganz tolle Erklärung von Hirte, dass er der Beschützer unserer Seelen ist. Er bewahrt uns und er hilft uns auch, dem Vorbild, seinem eigenen Vorbild zu folgen. Und wenn wir scheitern, dann holt er uns zurück und lädt uns ein und sagt, ich vergebe dir wieder und schenke dir einen neuen Anfang. Und das wünsche ich uns alle, dass wir auch die Orientierung an Jesus nicht als einen Kampf oder Krampf empfindet und als ein Ideal, das eh niemand einhalten kann, sondern als eine ganz tolle Einladung, in der Beziehung zu dem Hirten zu sein und dann zu merken, dass es doch geht, zumindest punktuell, uns so zu verhalten, wie Jesus das getan hatte. Und dann wird man auch merken, wie das Menschen verändert, wenn wir nicht zurückschlagen, wenn wir die Wahrheit sagen und wenn wir nicht mit Vergeltung drohen. Amen.